Ja, dann sage ich einmal danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid, obwohl das ja eher ein etwas ungewöhnliches Thema ist. Karma in der Hand und im Gesicht, und was hat das mit der Astrologie zu tun? Die vedische Astrologie fußt ja in einer Weisheitslehre, die 5000 Jahre alt ist und auch älter. Und in dieser Lehre gibt es immer ein Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen Richtungen. So ist auch die Astrologie keine Einzelzweig oder Richtung, sondern ist eben mit Handlesen, aber auch mit Ayurveda, das ist ein Begriff, den man heute schon auch bei uns im Westen gut bekannt ist, also mit der Lehre vom Leben, das ist Ayurveda, das kennen wir heute gut, verbunden. Und aus diesem Zusammenspiel ist auch entstanden, dass in der vedischen Astrologie Hand- und Gesichtsinterpretation mit einbezogen wurde. Als erstes ist der Begriff Karma. Das Karma stammt eben als Begriff aus den Veden, und es ist immer schwierig, so einen Begriff in eine andere Sprache, in eine andere Kultur zu übersetzen. Nehmen wir nur einen Übersetzungsbegriff wie Schicksal, greift das viel zu kurz. Weil in unserem Kulturgebrauch ist unter Schicksal ganz etwas anderes zu verstehen wie unter Karma. Jetzt möchte ich aber zuerst einmal einfach auf die Situation des Astrologen eingehen. Es sind ja einige anwesend, wie man sieht. Wann geht man zum Astrologen? Meistens in einer schwierigen Situation. So nach dem Motto, an den wichtigen Wegkreuzungen unseres Lebens stehen keine Hinweisschilder. Was soll das heißen? An so einem Punkt sind wir gefragt, eben nicht nur nach dem Intellekt zu urteilen, eben das Schild, die Nummer, die Zahl, die wir brauchen, sondern da ist eben gefragt, dass wir auch tiefer gehen, dass wir unsere Intuition fragen. Aber leider sind wir oft so in der äußeren Welt, dass wir das vergessen und in die Panik kommen, was soll ich tun? Und wenn wir in dieser Frage drinnen sind, gehen wir auch gleich zum Nächsten und sagen, was sagst du dazu? Oft ist es eben auch der Astrologe. Und jetzt ist eben die Frage, kann in dieser Auseinandersetzung zwischen Astrologen und Klienten Karma entstehen? Und was ist das? Und in der zweiten Frage auch, kann der Fragende überhaupt ausgehen davon, dass er einen guten Rat bekommt? Oder ist er erst recht wieder auf die Intuition angewiesen, ob er einen guten Rat bekommen hat? Damit wir in dieses Problem gehen, möchte ich zuerst einmal auf noch grundsätzliche Themen eingehen. Eine kurze Einführung über Begrifflichkeiten möchte ich machen, auch aus dem Vedischen, damit wir dann in der Interpretation auf die speziellen Themen eben eingehen können. Dann ein bisschen Theorie zur Hand- und zur Gesichtsinterpretation. Und als Letztes möchte ich euch bitten, dass ihr mitmacht, dass wir dann zusammen schauen, wer hat vielleicht eine speziell geformte Hand oder eine etwas außergewöhnliche Konstellation, und finden wir das in einem von unseren Horoskopen auch wieder. Spiegelt sich, also ist das wirklich kompatibel? Gehen wir mal. Wenn wir jetzt auch nicht an Karma und die Karma-Lehre glauben, können wir einmal so grundsätzlich auch für Nichtgläubige sagen, es gibt ein höchstes Wesen. Also ich glaube, da kann man so ziemlich, das kann ja fast jeder bejahen. Man kann sagen, es manifestiert sich in Raum und Zeit und eben in der Vielfalt unserer Erscheinung, unserer Erscheinungswelt. Gehen wir jetzt in diese verschiedenen, in unsere Traditionen, die hinduistische, dann kennen wir aus unserer christlichen Tradition, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ähnliches finden wir auch in anderen Kulturen, eben im Hinduismus. Hier ist ebenfalls das höchste formlose Wesen, das eben das Universum schuf, eben die Natur, die Saat der Schöpfung. Und auch hier finden wir wieder diesen Zusammenhang zum Wort. Zuerst war das Wort, in dem Fall ist es das Om, das heute auch schon bei uns bekannt ist. Also das höchste Wesen versetzte sich in Schwingung und teilte sich in drei einander ergänzende Aspekte. Und diese drei Aspekte, also das wäre eben für ganz normale Menschen oder wenn wir jetzt nicht an Karma glauben, kann man einfach sagen Plus, Neutral und Minus. Also es gibt einfach diese diese Auseinanderstrebenden, die anziehenden und die neutralen Kräfte. Im Indischen kommen diese Begriffe Sattva, Rajas und Tamas. Und diese drei Begriffe, die soll man jetzt verstehen. In dem Sinne, dass man so ein Gefühl kriegen, was ist jetzt Sattva, was ist Rajas, was ist Tamas, weil wir dann, wenn wir in die Hand- und Gesichtsinterpretation gehen, immer diese drei Ebenen wieder auf der Hand finden, im Gesicht finden, in den kleinsten Abschnitten des Körpers spiegeln sich diese Energien wieder. Also was man, glaube ich, auch alle sagen können oder halt bejahen oder auch einmal gehört hat, der Mensch ist ein harmonisches Ganzes, also wollen wir halt zumindest sein, als Körper, Geist und Seele. Bei uns leben wir zwar meistens in der dualen Welt, wir sind nur im Denken und im Körper und die Seele kommt eben oft ein bisschen zu kurz. Das wäre auch so unsere Intuition, die uns zwar immer wieder etwas sagt, aber doch, man hört nicht immer drauf. Die Zuordnung zur Seele wäre in dem Fall Sattva. Was bedeutet das? Das ist eben dieser feinstoffliche Körper. Im Indischen sagt man die Ursache unseres Daseins. Also unsere Gedanken aus vergangenen Leben oder wenn man eben sagt, man glaubt nicht an die Wiedergeburt, dann gibt es doch Prägungen aus der Familie. Jeder sagt, man hat ein gewisses Erbgut, das man mitbringt. Also all diese feinen Dinge, die wir mitbringen. Und es ist auch diese Ebene, wo uns irgendwie so die gute Stimme über die Schulter spricht. Also diese lichte Seite in uns, als Gläubiger könnte man wieder sagen, die auf Gott, auf das Licht zustrebt. Der zweite, der mittlere Bereich, der als neutral gilt, in dem Sinne, dass wir immer die Möglichkeit haben, zu handeln, ob wir eben in das Positive oder ins Negative gehen. Und dieser Teil ist Rajas, das ist unsere Kraft, uns zu bewegen. Und er hält eben diese Energie, diese Gegensätze zwischen dem Hellen, dem Sattva und dem Dunklen, dem Tamas, auch dem Körperlichen, der körperlichen Ebene, die eher wegstrebt, die in die Materie gehen will. Das ist jener Bereich, wo wir einfach bequem sind. Wobei man sollte aber jetzt nicht das negativ werten, weil in der Summe brauchen wir eben alle drei Teile. Und auch der Körper hilft uns, die Dinge zu verwirklichen. Wenn man das in einem Beispiel auch noch sagt, wenn jetzt ein Kind auf die Straße läuft und ich versuche das ich sehe, es kommt ein Auto und ich mache unbewusst, gehe ich und versuche den zu retten oder vor dem Auto zu bewahren, dann bin ich eben in dieser guten Stimme, in dem Sattva. Ne? Die Handlung setze ich in dem Moment, ob ich eben im Guten oder im Bequemen bin. Wenn ich im Bequemen bin, denke ich, ach, wird schon nicht so schlimm sein, vielleicht tue ich mir selber weh. Also das wäre dann diese Gegensatzpaare. Also ich glaube, das ist das so allgemein irgendwie verständlich. Ja. Also das ist einmal wichtig, dass wir diese drei Ebenen uns auch so behalten. Das begleitet uns jetzt immer durch den ganzen Vortrag. Kommen wir wieder zum Karma-Begriff. Karma ist eben nicht dieses Schicksal, sondern es ist die Summe unserer Gedanken, Worte und Handlungen. Die Gedanken formen eben diesen feinstofflichen Körper, diese kausale Ursache unseres Lebens, die Worte und Handlungen, da kommen wir dann in die Materie. Sie sind mächtig und sie haben Folgen. Also das ist ein Gesetz von Ursache und Wirkung, aber nicht im Sinne von Bestrafung, sondern wir handeln und daraus entstehen Folgen. Und warum können wir das auch im Körper sehen? Alle Gefühlsregungen, alle Gedanken und Handlungen hinterlassen Spuren im menschlichen Körper. Wer kennt es nicht? Wenn wir verliebt sind wir aufgeregt, steigt der Blutdruck. Bei Zorn merken wir körperliche Reaktionen. Also das ist eigentlich in unserer Tradition genauso vorhanden, aber wir beachten es vielleicht zu wenig, dass auch diese Dinge zusammenhängen. In der Karma-Lehre wird auch noch unterschieden zwischen verschiedenen Karmen, die hier jetzt sehr komplizierte Namen haben. Aber wichtig ist dabei, dass wir nur erkennen, dass es eben dieses erste, dieses Sanchit-Karma, ist ein Teil, den wir nicht verändern können. Das ist wie ein Bogenschütze, der bereits den Bogen abgeschossen hat. Und wenn der Pfeil unterwegs ist, wird er irgendwo ankommen. Das ist eine Handlung, die wir gesetzt haben, deren Folgen einfach kommen. Aber nach der indischen Lehre, man kann auch nicht alles auf einmal erledigen oder erleben, kommen wir nur mit einem gewissen Teil des Karmas in dieses Leben. Und das ist eben dieses zweite, das Prarabdha-Karma. Und das ist das, was wir uns für dieses Leben vorgenommen haben, mit den Themen, mit denen wir arbeiten wollen. Und sie sind 75% eigentlich unseres Umfelds wird sich so verwirklichen, weil dieses Karma ist einfach wie starke Gewohnheit. Ja? Wenn jemand eine Sucht hat oder raucht oder gern isst, dann wird sein Körper darauf reagieren und man, klar hat man die freie Wahl, dass man das verändern kann. Aber wie schwer ist das? Das ist eben diese Gewohnheit. Und da verwechseln dann viele und sagen, ja, das ist determiniert oder das ist dieses schwierige Karma, aber es ist eigentlich eine Ursache, die wir selber geschaffen haben. Und das ist aber auch auf diesen subtilen Ebenen, wenn wir eben immer im Zorn mit unseren Gedanken sind und das vielleicht schon viele, viele, viele Male wiederholt haben, wird sich das manifestieren. Dann werden wir eben die Menschen anziehen, die auf diesen Zorn reagieren und dann haben wir eben das Horoskop auch, wo wir sagen, aha, unsere Themen ziehen wir an. Dieses vergangene, tief geprägte Karma werden wir dann auf der linken Hand sehen und das, was aus diesen Gewohnheiten entsteht, auf der rechten. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, zum Kriyaman-Karma. Und das ist dort, wo wir wirklich diese freie Wahl haben. Hier entscheiden wir uns, wollen wir diesen großen Brocken unserer Gewohnheiten überhaupt verändern? Ja? Haben wir uns vorgenommen, irgendwelche Teile in uns zu verbessern? Es sind zwar vielleicht von dem Prozentsatz her nicht so viel, weil wir das erst immer neu schaffen müssen, aber das ist das, was wir täglich machen. Ja? Und damit kreieren wir einfach unsere Zukunft, unsere Welt um uns. Das ist eben die Macht des freien Willens, auf dem wir uns, wo wir uns eben weiterbegeben können. Und der Teil klingt so gut, aber es ist sehr schwer, eben eine alte Gewohnheit wirklich zu überwinden. Und das ist so dieser Kreislauf, das ist eigentlich dieses Karma-Bild aus der östlichen Sicht. Also wir haben zwar die Wahl, aber wir sind doch auch verhaftet in unseren ganz starken Gewohnheiten. Gehen wir jetzt wieder auf die erste Situation ein, wo wir sagen, jeder kommt an eine Wegkreuzung und weiß nicht weiter. Wir gehen zum Astrologen. Und das sagt jetzt der Astrologe, der vedische Astrologe. Erstens hat er diese Einstellung, dass jeder Mensch eine Aufgabe hat und ein göttlicher Teil in ihm ist. Also Jiva, das lebende Atma. Atma, dieser göttliche Anteil. Und dieser Mensch hat sich bestimmte Aufgaben vorgenommen. Und das ist eigentlich von keinem anderen zu bewerten. Und dort müssen wir eigentlich als Astrologen aus der indischen Sicht hinkommen, dass wir neutral sein können. Dass wir uns so weit zurücknehmen, dass uns eben die Fragen, die jemand hat, dass uns die nicht auf den Nerv gehen, sondern dass wir wirklich frei sein können und sagen, okay, das ist eben dieser Mensch mit seinem göttlichen Teil, der seine Aufgabe hat. Jetzt denkt man oft, wir sind so frei, aber wir brauchen oft, haben wir ja auch wir unbewusste Teile, die wir einbringen. Also müssen wir uns an mehreren Dingen anhalten. Das eine ist, die Lösung, die wir unseren Klienten anbieten, die muss im Horoskop sichtbar sein. Sonst bringe ich wieder mein eigenes Ego ein, auch vielleicht mein Unbewusstes. Ne? Etwas, was mir vielleicht schon einmal geholfen hat, empfehle ich meinen Klienten. Ist an sich, würde man so als guten Rat bezeichnen. Aber in Wirklichkeit, das muss für den Klienten nicht passen. Und wenn ich mich ans Horoskop halte, muss die Lösung im Horoskop sichtbar sein. Bin ich mir unsicher? So manche Dinge sind mir nicht immer ganz eindeutig. Ja? Und auch die Interpretation ist oft schwierig. Da hat jetzt die vedische oder die östliche Lehre einfach ganz, ganz ein tolles zweites Instrument. Sie schaut den Menschen an. Sie schaut ihm ins Gesicht, sie schaut ihm auf die Hand, sie schaut, wie der hereinkommt. Es gibt diese ganze große Breite des Ayurveda, wo wir einfach erkennen, aha, das ist ein luftiger Typ, der ist vielleicht mehr erdverbunden. Und dann sehe ich schon, das muss im Horoskop auch stehen. Und genau da erkennen wir eben auch, da können wir dann unterscheiden, ob wir nicht unsere unbewussten Teile mit einbringen. Wenn ich eben, manchmal ist der Planet, der kriegt gute und schlechte Aspekte. Und das ist oft schwer zu bewerten, ist der Saturn stark oder ist die Sonne, ist sie doch mehr unter Druck oder wie kann sie sich verwirklichen? Und dann schaue ich eben auf die Hand und dann sehe ich eben, der hat vielleicht einen ganz einen langen Sonnenfinger und obwohl die Sonne vielleicht vordergründig im Horoskop gar nicht so stark ist, das heißt, sein Selbstausdruck, seine Selbstverwirklichung vielleicht gar nicht so sichtbar ist, wird die Hand einfach dann mir den entscheidenden Hinweis geben, dass ich vielleicht ein zweites Mal hinschaue und eine weitere Interpretation mit einbeziehe. Und ein typischer indischer Lehrsatz, der eben den Astrologen dazu anhalten soll, sein Ego zurückzunehmen und eben mehr auf das, was im Horoskop ist und was er wirklich sieht am Menschen, ist eben: Ein Astrologe, der schlechtes Karma schafft, wird als Esel wiedergeboren, um die Lasten der anderen zu tragen. Und das ist so eine Kurzform, die einfach typisch indisch ist. Ja? Sie spricht diese seelische Ebene an. Ja? Manches ist eben einfach nicht nur durch den Kopf zu begreifen. So, jetzt haben wir schon bei der Hand. Bis daher, glaube ich, hatte jeder so ein bisschen eine Vorstellung von den drei Ebenen, Körper, Geist und Seele. Okay. Dann kommt jetzt noch eben ein Teil, wie sich das in unseren Händen widerspiegelt. Da sehen wir jetzt, wenn wir jetzt einmal die Hand als die Handfläche anschauen und nur die Größenverhältnisse oder die Anteile zwischen Finger, der mittleren Handfläche und der unteren Handfläche, wie diese drei verteilt sind, oder das zeigt unser öffentliches Verhalten. Das heißt eigentlich so, wie wir uns benehmen wollen, das, was wir gelernt haben. Ja. Wir wollen ja etwas darstellen, wir wollen gut sein, nicht? Wir lassen jemanden im Supermarkt vor, wenn er nur Kleinigkeit bei der Kasse hat. Aber wenn wir für einen Zoll wissen, da wird es dann schon schwieriger. Ne? Also das sind so Teile, was man halt wirklich, was unsere Sozialisation sein, unser gutes Benehmen. Das sagt einfach mal dieses Verhältnis. Und im oberen Teil sehen wir wieder unsere geistigen Anlagen oder unseren guten Willen, in der Mitte diese Handlungsfähigkeit und im untersten Teil sehen wir unsere Verhaftungen. Und dann später sehen wir dann noch die Berge und Planeten dazu, da sieht man dann, wo diese Verhaftung liegt. Im nächsten Bereich, jetzt gehen wir nur auf die Handfläche. Und diese Handfläche zeigt unsere wirklichen Instinkte. Während die erste Hand, die erste Teilung unserer Öffentlichkeit zeigt, da haben wir vielleicht schöne, künstlerische, lange Finger, ja, kann man aber vielleicht in der zweiten Teil ganz eine andere Untergliederung. Da ist das vielleicht unausgewogen. Und das ist eben dieser Blick hinter die Kulissen. Das ist das, was wir so als uralte Gewohnheiten, das ist diese kausale Ursache, die wir am Anfang angesprochen haben, das, was wir mitgebracht haben, unsere tiefen, inneren Denkmuster, also das Verhalten von vielen Existenzen. Und soziales Training kann das eben überdecken. Und wenn das eben nicht übereinstimmt, diese Sozialisation und diese ursprünglichen Denkmuster, dann kommt es eben zur Disharmonie. Und dann schaut vielleicht jemand auf den ersten Blick sympathisch aus, gibt sich großzügig, aber wenn man vielleicht mit ihm zusammenlebt, ist er dann vielleicht ein Pfennigfuchser. Ja? Also das ist dann halt, das wäre halt dann dieser krasse Unterschied. Ein Beispiel wäre aber, wenn jemand einfach aus seinen Instinkten heraus eben auf die Straße läuft oder hilft oder so eingreift in einen guten Sinn, wo er sein Ego zurückstellt und jemandem hilft, dann erkennen wir, dass der obere Teil, also diese guten Anlagen schon besser entwickelt sein. Und dann sieht man auch, dass der Mensch in einem größeren Zusammenhang denkt, dass er in einer Gruppe denkt, dass er auch anerkennt, dass vielleicht alles zusammenhängt und dass wir eben auch eine Einheit aller Seelen sind. Und je stärker hier Ausgewogenheit ist, desto besser können wir auch instinktiv richtig handeln. Und jetzt gehen wir wieder zu den Fingern. Die Finger, die Glieder sind auch oft sehr unterschiedlich. Auf den ersten Blick würde man sagen, ah, das schaut alles gleich aus. Aber wenn man da näher hinsieht, da kann man wirklich auf jedem einzelnen Finger mal abmessen und schauen, wie verschieden das ist, auch wie das Verhältnis der Finger zueinander ist. Ja? Und die Finger sind einfach unsere Verbindung zur Welt. Das ist unsere Energie, mit der wir wirklich dann im Äußeren handeln und verwirklichen. Hier bringen wir eben dieses Unbewusste dann zum Ausdruck. Und je harmonischer es ist, desto besser können wir auch unser wahres Wesen zum Ausdruck bringen. Je stärker zum Beispiel die unteren Glieder sind, diese tamassische, desto mehr werden wir vielleicht verführt durch einfach materielle Dinge. Ja? Hat jemand zum Beispiel am Jupiterfinger ein großes unteres Glied, dann isst er halt zum Beispiel gern. Ja? Und so gibt es einfach dann diese ganz verschiedenen Dinge, die man sehr gut sehen kann. Wobei es aber immer wichtig ist, dass man das nicht wertet, ja? Dass man nicht sagt, aha, das ist jetzt schlecht und das ist gut. Ja? Wieder sind wir dort, jeder hat seine Aufgabe, die er zu erfüllen hat. Jeder von uns hat seine kleinen Stolpersteine und der eine hat eben den und der andere hat einen anderen. Also wir erkennen eben, ob das im Widerspruch ist oder ob das in der Einheit ist. Dann etwas Bekanntes, Tierkreiszeichen. So, auf den Fingern, wir haben hier mal von den Fingern her der Saturnfinger. Der längste Finger ist auch das Schicksal. Ne? Das Schicksal soll eigentlich über den anderen Dingen stehen. Es zeigt auch unsere Fähigkeit zur Disziplin und überhaupt Dinge durchzuhalten. Hier haben wir den Jupiterfinger. Der Jupiter zeigt eben unser Wissen, unsere Bildungsfähigkeit, eben diesen Satra-Bereich auf, das kennen wir aber eher aus der Astrologie. Und er soll aber etwas kleiner sein als das Schicksal. Also er soll da so in etwa eh so in der Ausgewogenheit wie auf der Grafik sein. Die Sonne ist dann unsere Durchsetzungskraft, aber auch unsere Fähigkeit, also ja, Durchsetzung, Verwirklichung. Und der Merkur ist unsere Geschäftstüchtigkeit, unsere Intelligenz, das kennen wir alles aus der Astrologie. Zu jedem Finger gehören dann entsprechend darunter die Berge, die kommen dann auch. Und auf den Fingergliedern sind eben die astrologischen Zeichen so in dieser Reihenfolge. Wobei man hier sieht, dass im Tamas-Bereich, also in der Erde, sind hier die kardinalen Zeichen. Ja? Im Rajas-Bereich, also da sehen wir genau, dass hier wieder die Gliederung geht, so wie wir sie ja auch von den Qualitäten aus dem Horoskop kennen. Da haben wir dann die fixen und die beweglichen. Dann der Daumen. Der Daumen zeigt noch unseren Willen, unsere Willenskraft. Und der Abstand da dazwischen ist, er soll auch nicht zu überbeweglich und nicht zu wenig sein. Also das wäre der Wille. Jetzt gehen wir mal weiter. Die Berge sind eben jetzt wieder unser spirituelles Wachstum und der Entwicklungsprozess, den wir eben mitgebracht haben. Seid ihr noch da irgendwie bei den Bergen? Ja. Jetzt können wir wieder unterteilen, im oberen Bereich, in diesem Sattva-Bereich, haben wir Jupiter, Saturn, Sonne und Merkur. Im mittleren Bereich haben wir die Mars Plus und Minus und in der Mitte den nördlichen Mondknoten. Und im untersten Bereich haben wir eben unsere Materie, das ist der Mond, alles, was eben auch das ganze sensorische Wesen in uns und auch unsere Vitalkraft, die Venus. Und hier am Rand der Hand haben wir dann noch Keto, die karmische Achse praktisch, von der Mitte bis hier zum Rand. Die karmische Achse zeigt auch, ob wir Sonne- und Mondenergie gut zusammenbringen. Und jetzt die Berge im Einzelnen. Der Mondberg ist unsere vergangene Inkarnation. Also das, was unser Geist, was wir mitgebracht haben an Gedanken, an, Und die haben eben auch unseren Körper geformt. Und dadurch können wir dann wieder auf den Körper schauen, um diesen Geist zu verstehen, mit dem wir heute leben. Die Venus ist wieder sehr materiell, das ist die Form unseres materiellen Körpers. Das ist jetzt praktisch unsere Basis, unser Körper. In der Mitte ist wieder unsere Handlungsfähigkeit, marsisch, zeigt, wo wir uns eben hinwenden. Wir haben eben einfach diese Spanne zwischen Geburt und Tod, um uns zu entscheiden, eben nach oben zu gehen oder in die tieferen Regionen. Also ist diese Mars-Ebene, zeigt eben einfach unseren Weg und unsere momentane Existenz. Und im oberen Bereich, der Jupiter, ist natürlich einsichtig, wieder das höhere Wissen, dann der Saturn, das Schicksal, dem können wir natürlich auch nicht so leicht entgehen, also unseren Aufgaben und unseren Prüfungen eigentlich. Sonne, auch wie wir Wissen und Weisheit aufnehmen, also Sonne zeigt Wissen und Weisheit und ob wir bereit sind, das nur für uns zu benutzen oder auch zu teilen. Und der Merkur, wie stark wir an Erfolg und Status hängen, aber auch die Fähigkeit, frei zu werden. Was heißt das, frei zu werden? In dem Fall wirklich unsere inneren Anlagen zu verwirklichen. Die Mondknoten zeigen Vergangenheit, also der südliche Mondknoten und unser gegenwärtiges Leben, der nördliche Mondknoten. Und wichtig ist, die Berge, dass die eben ebenfalls ausgewogen sein, dass sie einerseits zentral unter dem Finger sind, dann harmoniert natürlich die Verwirklichung und die Anlage, wobei das nicht unbedingt der Wulst ist, der Wulst kann verschoben sein, aber wir haben auch, das sieht man so wie beim Fingerabdruck, wenn die Bergspitze, das ist meistens ein kleines Dreieck, der soll in der Mitte des Fingers sein, dann ist der Berg ausgewogen. Also direkt unter dem Finger. Wenn es ein bisschen verschoben ist, dann geht es schon in die Richtung praktisch des Nachbarplaneten. Und dann wird vielleicht Sonne und Merkur vom Saturn beherrscht, wenn sich da Verschiebungen ergeben. So, jetzt haben wir mal die Berge und die Aufteilung. Und wenn wir uns das jetzt noch einmal die Aufteilung vergegenwärtigen, also auch die Handform als solches, zeigt noch einmal, wie wir veranlagt sind. Ist es mehr quadratisch? Und dann sind wir sehr praktisch veranlagt und je länger die Finger wären, oder dann kommt man mehr in die psychischen und in die intellektuellen Ebenen, aber das sind eigentlich auch Erfahrungen, die in unserem Leben auch ganz normal sind, weil jeder kennt die Hand von einem Handwerker und von einem reinen Intellektuellen. Das, wenn man da Zuordnungen machen würde, das kennt ja jeder intuitiv zuordnen. Also unsere Körpersprache, wir kennen die eigentlich alle, ist uns nur nicht bewusst. Ein zweiter wichtiger Teil sind die Linien. Die Hauptlinien zeigen wieder dieses Verhältnis zwischen den drei Gunas, eben gleich wie vorher die Berge und die Abschnitte, liegen jetzt diese Herzlinie im oberen Bereich. Also wir sollen natürlich mit unserem Herz soll man natürlich positiv entscheiden, höhere Entscheidungen treffen, liebevolle Entscheidungen, andere mit einbeziehen. Mit dem Intellekt, unserer Kopflinie, soll man handeln. Und zwar, wir sollen uns bewusst entscheiden. Wir sollen entscheiden lernen, ob wir eben nach oben streben, eben das wäre diese Buddha-Kraft, also das die Unterscheidungsfähigkeit, oder ob wir nach unten in die Welt der Sinne in Maya hineintriften. Das wäre dieser mittlere Bereich, wo eben unsere Kopflinie läuft. Und die Lebenslinie ist einfach unsere irdische Struktur. Hier spiegelt sich unsere innere Kraft und unser Prana, aber auch unsere Verhaftung. Es gibt immer ein Plus und ein Minus, auch auf den Körper brauchen wir. Also man soll ja nicht nur als dunkel oder verhaftet bezeichnen, weil er gibt uns ja auch die Möglichkeit, uns zu bewegen. Ein besonderer Platz ist zwischen Kopf- und Herzlinie, das Viereck dazwischen, es soll ausgeprägtes Viereck vorhanden sein. Da haben wir schon jemanden, bei dem das ein bisschen weniger der Fall ist. Und diese zwei Linien sind eben ein Faktor, die zeigen, ob, wenn dieses Viereck vorhanden ist, ob wir mit dem mentalen und intellektuellen, also ob das Intellektuelle und das Emotionale harmonisch ist. Das heißt, ob wir wirklich trennen in unseren Aufgaben emotionale Dinge, Beziehung, Kinder, alles Mögliche, was halt einfach von dem, mit dem Emotionalen, mit dem Herzen gemacht werden muss, und die Dinge mit dem Verstand. Und wenn die beiden Linien zusammen sind, ist das halt eine Aufgabe, dass man das lernt zu trennen. Dass man wirklich schrittweise eben lernt, aha, was sind für Aufgaben, wo ich Herz einsetzen muss und wo den Kopf. Je klarer das Viereck ist, desto klarer ist es für uns oder selbstverständlicher, dass man diese Dinge trennt. Die Nebenlinien, die Hauptlinien sind ja das, was uns einfach passiert im Leben. Das ist wieder diese unbewusste Anlage. Und die Nebenlinien, wenn wir beginnen, Nebenlinien zu entwickeln, dann kommen wir eigentlich in Bewusstheit. Dann zum Beispiel, wenn man anfängt, eine Schicksalslinie, das haben eigentlich die meisten schon auch, dass man, wenn die Schicksalslinie vorhanden ist, die Saturnlinie, die geht irgendwo von der unteren Handhälfte auf den Saturnfinger zu, dann sind wir einfach bewusst, dass wir ein Lebensziel haben, dass wir eine Aufgabe haben. Die Sonnenlinie, das wäre dann, die läuft auf den Sonnenberg zu, das ist wieder auf die Seele, auf Atma. Und sie zeigt, dass, ob wir unser inneres Potenzial, ob wir uns bewusst sein, dass wir eben mit einer größeren Seele zusammenhängen und dass wir eine Aufgabe haben. In der westlichen Handdeutung wird das oft einfach als Selbstverwirklichung gedeutet. Aber in der östlichen geht man immer wieder auf diesen höheren Zusammenhang. Ob man eben einfach das Gefühl hat, man ist in einem großen Ganzen, in einer großen Seele auch aufgehoben. Die Merkurlinie gilt auch im Westen als Geschäftslinie oder Geschäftstüchtigkeit, ist eine Form des Selbstausdrucks. Aber im Östlichen sagt man, es ist der Selbstausdruck. Sie zeigt einfach prinzipiell, ob wir die Fähigkeit haben, unsere Talente zu leben und ob wir das auch wirklich tun. Der Gürtel der Venus wäre dann zwischen Sonnenfinger und Saturnfinger, der Bogen. Der enthüllt, der ist eben in diesem Sattva-Bereich, also wieder in diesem höheren Bereich. Das heißt, der verbindet uns mit diesem schöpferischen Sein. Und in unserer Kultur ist man halt künstlerisch, ja, künstlerisch-schöpferisch. Und im Osten verbindet man das, diese Schöpferische halt auch als mehr von Gott gegeben und ist da mehr spirituell orientiert. Aber das kann ja jeder halten, wie er will, sozusagen. Dann gibt es noch Linien und Zeichen der Weisheit, das wären eben, hat auch jeder irgendwo auf seiner Hand, das sind eben Sterne, Quadrate, also immer wenn drei Linien zusammenkommen oder so wie ein Dreizack, oder am Saturnfinger selbst soll nur eine Linie sein, also diese eine Linie steht für Wahrhaftigkeit und diese drei kleinen Linien unterm kleinen Finger, die zeigen, ob wir fürsorglich sein können, ob wir mehr hören, als man eigentlich so im, was gesagt ist. Also die zeigen, ob man eben auch in die Seele eines Menschen hören kann, ob man seine Körpersprache, sein inneres Sein auch verstehen kann. Dann eine besondere Linie ist natürlich auch um den Jupiterberg, also alles, was die Weisheit betont, ist natürlich immer positiv. Und eine ganz spezielle Linie, die kann auch jeder suchen, ich werde dann Taschenlampen ausstellen, da kann ja jeder genau schauen, aber die kleinen Linien findet, wäre zum Beispiel von hier herunten Richtung Sonnenberg. Ja? Das wäre gutes mitgebrachtes Karma. Also da gibt es dann immer wieder verschiedene Linien. Eine interessante Form ist auch, wenn jemand unter dem Jupiterfinger ein Quadrat hat, dann nennt man das auch Lehrerquadrat. Und da ist man dann befähigt, auch gut Wissen weiterzugeben. Meine Freundin Hanne, wie sie in Pension gegangen ist, ist dieses Lehrerquadrat auch wirklich verschwunden. Ja? Also solange sie gelehrt hat, war das vorhanden. Und das zeigt eben auch, dass diese Linien sich verändern. Also wir gehen einfach von der Geburt bis zum Tod. In jede Bewusstseinsänderung zeigt sich. Beim Kleinkind sieht man oft nur die großen Linien und je mehr wir bewusst werden und arbeiten mit unseren Themen, desto mehr entwickeln sich Nebenlinien. Wobei man aber nicht aufpassen muss, dass diese starke Textur, wo so viele Linien hin und her gehen, das ist dann schon wieder zu viel. Das gelten dann als Störlinien. So, jetzt gehen wir noch zum Gesicht. Beim Gesicht teilen wir wieder in diese drei Abschnitte, der obere Teil Sattva, mittlere Teil Rajas und der untere Teil unserer Verhaftung. Dann im Indischen ist das ein bisschen anders, wie wir es, glaube ich, zum Teil auch aus der westlichen Astrologie kennen. Hier haben wir Merkur, das ist noch klar, unsere Auffassung, unser Intellekt, der ist also auf der Stirn sichtbar. Dann da ist schon ein Unterschied, Mars sind die Augenbrauen im Östlichen, ja. Das ist bei uns oft das Kinn. Hier wird eher dem Saturn das Kinn zugeordnet. Und die Augenbrauen gelten als sehr, sehr starker Indikator, ja, wie sie stehen, ob sie einen schön geschwungenen Bogen haben, ob sie kräftig sind, sagen sie einfach wirklich über unsere Kraft etwas aus. Und bei uns heute gerade viele Frauen reißen sich ihre Kraft aus, ja, zupfen die Augenbrauen. Und ich denke mir, das ist eigentlich schlechtes Zeichen, ja, dass man sich selbst die Kraft ausreißt und die Kraft nimmt. Zu buschige Augenbrauen, also wenn es ganz dicht ist, ja, das wäre dann wieder Eigenwille. Aber ein schöner Bogen, ein geschwungener, aber trotzdem zeigt einfach unsere Kraft. Dann unsere Lebenskraft, Vitalität wird auch von den Backen der Venus gezeigt. Jupiter, unsere Gestaltungskraft, unser Denkvermögen auch, wird hier in der Nase fixiert. Und über die Nase, das ganz ein wichtiges Organ oder da nehmen wir auch Prana, unsere Lebensenergie auf. In der Deutung ist das auch oft sehr gut. Man kann an den Nasenöffnungen, sieht man zum Beispiel ganz gut, wie die Lunge beieinander ist. Ja? Hat jemand gewölbte, große Nasenlöcher, hat aber auch große, kräftige Lungen. Es gibt auch Menschen, die haben eine große Nase, aber sehr kleine Nasenlöcher. Und die haben dann oft wirklich eher Probleme mit der Lunge. Also da gibt es immer wieder so ganz feine, interessante Details. Man, das Kinn natürlich, der Saturn, die Durchsetzung, unsere Erdverbundenheit. Und was auch im Horoskop sehr schön zu sehen ist, Sonne ist das rechte Auge und Mond das linke Auge. Wenn die Sonne im Horoskop beschädigt ist, also wenn jemand Probleme mit dem rechten Auge hat, dann kann man meistens sagen, dass auch die Sonne im Horoskop unter Druck ist. Also die Augen sind ein ganz toller Faktor, wo man wirklich die Korrelation zwischen Horoskop und Körper sehr gut erkennen kann. Dann die Haare gelten auch als, im Östlichen gelten sie auch als Zeichen, als Symbol der Macht, der Kraft, aber auch Ketu, unsere Vergangenheit. Also das, was wir an Machtstreben vielleicht auch mitgebracht haben. Und der Ketu ist der südliche Mondknoten. Rahu, der nördliche Mondknoten, da werden Mund, Lippen und Ohren. Also unsere Gegenwart wird ja auch dadurch stark ausgedrückt. Und im Ohr spiegelt sich natürlich alles noch einmal. Der ganze Körper spiegelt sich auch im Ohr des Menschen. Also man kann genau sagen, wenn jemand sehr starke, intensive Ohrläppchen hat, dann ist er eben auch sehr erdverbunden oder kann auch den Genuss nicht so leicht abschwören, ja, oder ist da eher verführbar. Und der andere, der eben vielleicht sehr angewachsenes Ohrläppchen hat, den lässt alles, der ist eher zurückhaltend, ja. Dann auf das Gesicht kann man wieder schauen, wo ist ein dominanter Teil. Die hohe Stirn ist natürlich wieder dieser Sattva-Bereich, der mit den Visionen, mit den spirituellen Ideen, auch unser Intellekt. Aber es gibt immer Minus bei so einem Extrem. Ne? Wenn ich nur in der Emotion bin, das kennen wir auch aus dem Horoskop, der reine Merkur-Typ, ja, der ist dann zu quirlig, ja, der setzt sich dann selber außer Kraft. Also der hat eben diesen mittleren, diesen Handlungsteil und auch diesen Kampfbereitschaft, die wir im unteren Teil finden, nicht und verliert eben einfach am Machtkämpfer. Also jemand, der so extrem ausgeprägt ist mit einer hohen Stirn, soll sich eigentlich vor Auseinandersetzungen hüten, weil er wird meistens der Verlierer sein. Dann, was man auch oft sieht eigentlich, ist diese starke mittlere Ausprägung. Das ist eben dieser emotionale Behandlungstyp. Aber die Gefahr ist wieder, dass die Emotionen ihn dann übermannen und dass er halt dann hin und her gerissen wird und sich selbst aus dem Gefecht bringt. Der muss eben dann rationales Verhalten, Ausdauer und Geduld lernen. Und als letzten noch, als dritten in dieser Reihe, das starke Kinn, das kennen wir oft. Motorsportler haben das oft, ja. Also wenn man die Rennfahrer anschaut, die haben oft ein sehr starkes Kinn, ja. Also das ist diese Durchsetzungskraft und einen Status haben wollen, den materiellen Erfolg haben wollen, das spiegelt sich da, finde ich, oft ganz stark wider. Sie haben auch eben Mut und Hartnäckigkeit. Aber ihnen ist der materielle Erfolg und der Status eben auch sehr wichtig. Und da können sie dann natürlich auch zu Eigensinn, zu Sturheit und Ignoranz neigen. Selten sind die drei ausgeglichenen Gesichtszonen. Das wäre eigentlich das ideale Gesicht und im oberen Teil sieht man das gut, obwohl die Asiaten stehen sich auf große Ohren, also das gilt für Buddha, für die Unterscheidungskraft auch, ja. Aber das wäre eben der Mensch, der von allen Teilen etwas hat und das auch gut und ausgewogen einsetzen kann. Das wäre eben, das sind Visionäre, die haben sowohl diese spirituelle Anlage, haben aber auch den Verstand und die Kraft, in der Welt zu handeln und eben den idealistischen Weitblick, aber auch diese Geduld und Ausdauer, die sich wieder im unteren Bereich spiegelt, um wirklich Probleme zu lösen. Worüber sie selber stürzen können, ist, dass sie dann zur Selbstüberschätzung neigen, ja, dass sie dann halt zur Arroganz neigen. Michael Gorbatschow wäre so ein rundes Gesicht mit ausgewogenen Gesichtszügen. Jetzt, glaube ich, haben wir mal so ungefähr einen Überblick. Wenn man jetzt noch das Profil anschaut, da kann man in 100 Details gehen, weil die Augenbrauen, also die Stirn an sich, wie sie gewölbt ist, wie steil sie ist, ob sie weiter zurückfliehend ist, das sind alles weitere Aussagen. Die Nase zum Beispiel, nicht? Wir kennen die Stupsnase der Kinder, nicht? Das ist ja noch dieser Mensch, der sich gern leiten lässt und je klarer und ausgeprägter die Nase wird, wenn sie gewölbt wird, das sind dann die Gestaltungsmenschen, wenn sie aber anfangen, über die Spitze hinunter zu hängen, dann sind wir schon im Eigensinn. Ja. Die Lippen, ebenfalls ein wichtiger Teil, der eben auch unsere Vorstellungskraft und unsere Lebenskraft auch zeigen und das Kinn natürlich auch wieder unsere Handlungskraft. Auf jeden Fall wichtig ist, dass wir eben einfach verstehen, dass im Kleinen immer das Große ist. Also, und das ist das, was das Spannende an dieser indischen Kunst ist, ja, die sich eben auch sehr speziell im Ayurveda zeigt, wo eben durch Zungendiagnose, durch Augen-Iris-Diagnose, durch Lippendiagnose auf innere Organe oder Teile des Körpers geschlossen wird. Also das ist jetzt nur ebenfalls im Ohr, entspricht eben wieder obere Teil Stirnraum, Mitte und untere Teil. Und so kann man in jedes Detail weitergehen. Auf der körperlichen, also da möchte ich jetzt nicht mit noch einmal Begriffen wie Vata, Pitta und Kapha belasten, weil das geht jetzt dann sehr ins Ayurvedische. Wichtig hier ist eben, dass wir einfach erkennen, dass zu jeder körperlichen Funktion eben auch Gefühlsregungen gehören und dass wir umgekehrt mit Gefühlen unseren Körper sehr stark beeinflussen. Dass man eben, wenn man stark in Angst und Besorgnis ist, vielleicht unsere Atmung blockieren, ja. Dann der Pitta-Typ, der vielleicht in Zorn ist, verliert halt dann auch das innere Gleichgewicht. Und der Kapha-Typ, der dann eben vielleicht in der Verhaftung ist, in Gier ist, der wird halt dann steif auch, ja? Der verliert seine Beweglichkeit. Zum indischen Horoskop. Ich mache es einfach. Ja? Also es gibt einmal zwei Darstellungsmöglichkeiten. Wobei wir konzentrieren uns jetzt auf den südindischen Stil. Das heißt, das Quadrat bleibt und die Einteilung bleibt immer gleich. Ja? Wieder ist immer im selben Zeichen, Stier ist immer im selben Quadrat, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fisch. Also es bleibt immer, die Zuordnung der Zeichen bleibt in diesem Quadrat fixiert. Und wenn wir ein Horoskop anschauen, und jetzt braucht man Aszendenten, das heißt, für den Aszendenten machen wir einfach durch dieses Zeichen einen schrägen Strich und dadurch ist praktisch der Aszendent markiert. Und dann machen wir im Uhrzeigersinn, tragen wir die Häuser ein, also 1 bis 12. Also wenn wir jetzt einen Zwilling haben, beginnen wir eben dann Zwilling einen Querstrich. Zwilling wird das erste Haus, zweite Krebs, dritte Löwe, vierte Jungfrau. Also da kommt immer im Uhrzeigersinn. Damit haben wir dann einmal fixiert, Zeichen und Aszendent. Wenn wir nachher ein paar Beispiele anschauen, dass ihr da ein bisschen orientiert seid. In der indischen Astrologie geht man nicht so stark von Aspekten aus, sondern den Häusern werden gewisse Eigenschaften zugeordnet. Und jetzt einmal die zwei wichtigsten Gruppen, wenn man jetzt das erste, fünfte und neunte Haus, ist unser gutes, mitgebrachtes Karma. Erstens unsere körperliche Kraft. Das fünfte Haus, unser kreatives Potenzial, auch das wir selber weitergeben können. Und unser neuntes Haus, das, was wir erfahren. Als schwierig gelten natürlich das sechste, das achte und das zwölfte Haus. Das sechste, dort wo wir dienen müssen, dienen einerseits wirklich in der Welt durch Arbeit oder durch Hingabe. Dann im achten Haus, in diesen tiefen Dingen vielleicht ein Verlust vom Partner, Todesfälle. Und im zwölften Haus, das kennen wir auch aus der westlichen Astrologie, einfach das Ende, die Auflösung. Ein weiteres interessantes Konzept sind diese vier Lebensziele, die noch in der indischen Philosophie eine zentrale Rolle spielen. Eben da gibt es diese vier Punkte und je nachdem werden wieder die Häuser zugeordnet. Also das Dharma, unsere Pflicht, dort wo wir korrekt handeln müssen, ist das erste, das fünfte und das neunte Haus. Das erste, die erste Pflicht, unser Körper. Natürlich müssen wir unseren Körper pflegen und schauen, er ist unsere Substanz. Ohne ihn können wir gar nichts machen. Dann im fünften Haus, und im fünften Haus haben wir wieder unsere kreativen Dinge und unsere Ursache auch für die Arbeit. Und im neunten Haus ebenfalls, das ist wieder unsere höhere Bildung oder eben auch die Ursache, die Pflicht, das korrekte Handeln für die berufliche Verwirklichung. Und diesen Zyklus zwischen dieser ersten Pflicht, dann zweitens der praktischen Umsetzung, dann Kamma nicht zu verwechseln mit Karma. Kamma sind unsere Wünsche, Kamma Sutra, Sutra die Schrift, Kamma, also das ist auch schon ein geläufiger Begriff. Und Moksha ist eben dort, wo wir Befreiung bekommen. Und Wünsche, wo haben wir Wünsche? Im dritten Haus, wo wir uns selbst darstellen, im siebten Haus an unseren Partner und im elften Haus zum Beispiel an die Öffentlichkeit oder unser öffentliches Ansehen. Und was müssen wir loslassen? Moksha, also wir müssen uns einmal klar werden über unsere Herkunftsfamilie, dann auch den Partner und letztlich müssen wir alles loslassen im zwölften Haus. Und diese vier Themen schließen sich aneinander. Ich habe immer im ersten Haus Dharma, im zweiten Artha, das praktische Umsetzung, im dritten. Also wenn ich zuerst mit dem Körper handle, dann kann ich auch praktisch meinen Körper pflege, also meine Pflicht erfülle, kann ich im zweiten Haus meine praktischen Umsetzungen machen, setze ich mich praktisch in der Welt um, verdiene ich auch was, dann kann ich meine Wünsche erfüllen. Und letztlich kann ich dann auch eine Familie gründen und dann dieses Thema auch wieder loslassen. Und so bewegen wir uns das ganze Horoskop. Dann beginnt es wieder. Ne? Im fünften Haus habe ich wieder Dharma. Zuerst muss ich lernen, vielleicht oder Wissen sammeln. Dann kann ich im sechsten Haus das weitergeben, also in Form von Arbeit. Im siebten Haus kriege ich dann, wenn ich mich engagiert habe, natürlich auch einen Partner. Im achten Haus muss ich es wieder loslassen. Im neunten Haus gehe ich dann in den gleichen Zyklus in die Öffentlichkeit. Ich habe eine Pflicht in der Öffentlichkeit gegenüber. Die setze ich praktisch um im zehnten Haus. Dann kriege ich auch die öffentliche Anerkennung. Dann kann ich meine Wünsche erfüllen. Und zum Schluss muss ich es wieder loslassen. Also diese vier Ziele sind sich einfach ganz stark in der Interpretation durchs Horoskop. Und genau, wenn diese Häuser stark besetzt sind, sagen wir auch, hier habe ich Karma zu erledigen. Ich zum Beispiel in meinem Horoskop sind alle Planeten in den Kammerhäusern. Das heißt, Wünsche, dann ist eben dieses Leben, muss ich mich mit meinen Wünschen auseinandersetzen. Also das wird nicht nur dann so interpretiert, dass man nur die höheren Dinge, Dharma und Moksha, erreicht, sondern da wird genauso in der indischen Astrologie, die irdischen Dinge gelten genauso als wichtig. Und da muss ich mich eben in diesem Leben mit meinen Wünschen auseinandersetzen. Wer Interesse hat, da Unterlagen zu haben, der kann es dann aufschreiben, ich kann das dann kopieren oder halt zuschicken. Jetzt habe ich dann einige Beispiele noch da für die Hand. Das wäre eben zum Beispiel, auf der einen Seite sehen wir die Weisheitszeichen, also und auf der anderen Seite diese Störlinien, die Hindernisse. Also das eine ist Das ist die Ausgewogenheit zwischen Hauptlinien, Nebenlinien und Weisheitszeichen und auf der anderen Seite, das wäre einfach Stress, da ist zu viel los. Da kommen Hindernisse aus der Vergangenheit, aus dem Marsberg würde das aus der Kindheit kommen. Also das nur mal so, um so einen Blick zu kriegen, wie extrem verschieden die Linien sein können. Von da haben wir noch einmal ein Beispiel, auch links, die gibt es sowohl Hauptlinien, das heißt, das, was wir mitgebracht haben, als auch Nebenlinien. Nebenlinien sind immer das, was wir bewusst leben können. Also wirklich, wenn wir sagen, ja, ich habe eine Aufgabe, dann entsteht eben die Saturnlinie. Oder ich verwirkliche mich, dann entsteht eben da diese Merkurlinie, die hier sehr, sehr schön zum Sehen ist. Auf der anderen Seite, bei der zweiten Abbildung, das sind nur die Hauptlinien. Also der Mensch, der hat eher diesen unbewussten Ausdruck. Da kommt einfach das Leben auf ihn zu. Dann noch was Wichtiges, dass wir erkennen, dass wir eben diese Entwicklungsmöglichkeit haben und dass sich das eben auch in der Hand zeigt, dass eben Kinder oft nur die drei Linien haben und je bewusster wir arbeiten, desto mehr entsteht. Und auch was spannend ist, knapp vom Tod verschwinden die Linien. Also es ist auch ein Zeichen, falls man mal bei jemandem Sterbenden sitzt, man kann auf die Hand schauen. Aber beim Koma verschwinden sie auch, also Vorsicht, ja. Aber wir müssen daran arbeiten, dass wir eben einfach diese Vielfalt entwickeln. Und wenn jetzt jemand Schwierigkeiten oder schwierige Dinge in seiner Hand sieht, das Wichtigste, also aus meiner Sicht, ist immer, dass man eben begreift, dass ja jeder seine Aufgabe hat und dass man nicht nach links schielen muss, was der alles hat und der nicht hat und auch umgekehrt in der Wertung nicht, sondern dass man sich eben so wie hier, der hat zum Beispiel auf der rechten Seite zu wenig für seinen Körper getan. Und dann kann er sich eben ideale Glieder vorstellen. Und unser Geist bewegt ja die Materie. Das heißt, oder er hat einen zu kurzen Daumen. Ja? Das heißt, die Willenskraft ist vielleicht zu schwach, damit er seine Ziele verwirklichen kann. Nebenlinien können wir uns einfach auch vorstellen. Dann die Herzlinie soll bis zum Jupiterfinger gehen. Also einfach an unserem Verhalten arbeiten, liebevoller zu werden, einfach um dann auch diese Linie zu visualisieren, dann entwickelt man das auch. Also es besteht immer dieses Entwicklungspotenzial. So, und jetzt schauen wir dann, erkenne dich selbst. Was ist in unseren Händen, in unserem Gesicht und schauen wir, ob wir das im Horoskop dann wiederfinden. Also der Ganesha gilt ja als Schutzheiliger, der Elefantengott der indischen Astrologie. Und im Linken sehen wir den Tamasischen ganz oben, ja, unsere Verhaftung, ob wir ein bequemer Ganesha wären oder in der Welt tanzen, ne, oder ob wir zum Studium neigen, oder? Eigentlich sollten wir alles drei machen. Interessant ist auch in der indischen Philosophie, dass sehr viele Dinge einfach in Geschichten, in Epen erzählt werden. Und da zum Beispiel ist Rama, das ist der rechtschaffende Herrscher, das ist der mit dem Bogen, ja, und sein Verehrer, der eben praktisch Gott verehrt, ist der Affe. Und auch dass er, warum ist er gerade ein Affe? Er hat einfach dieses instinktive Verehrung. Das heißt, es ist nicht umsonst, dass er ein Affe ist. Also wenn man wieder aus der ursprünglichen Sicht der Körperinterpretation geht, dann ist er eben aus seiner Tiefe her verehrter Gott. Und deswegen wird er als Tier dargestellt. Also hat er diesen tierischen Anteil. Und auch diese Beschreibungen, wie oft diese Götterbeschreibungen sind, er hat so schönen Körper und schöne Augen und so, das sind nicht nur Huldigungen, also das hat einen tieferen Sinn. Da ist meistens auch dahinter, dass das eben schon erlöste Persönlichkeiten sind, die eben ausgewogen sein in ihren Zügen. Und das wird eben eigentlich dadurch oft dargestellt. Also es ist immer mehr in diesen Geschichten drinnen, oft denkt man, kitschiges Bild. Aber es ist nicht kitschig, es soll eben wirklich diese Ausgewogenheit der Dinge zeigen. Om kennen wir alle, Shanti, 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 heißt Frieden, wird auch im Allgemeinen immer am Ende eines Vortrags gesagt. Danke einmal fürs Erste und freue mich noch auf einen kurzen Teil, dass wir uns dann noch Hände anschauen. Da habe ich dann noch Lupen und Taschenlampen zum Leuchten mitgebracht und ja.